herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Geht es dir gut?
Ist das eine rhetorische Frage?
Nun, ich denke, wir machen es jetzt so. Wir nehmen eine Begrüßung auf und zeigen diesen Ausschnitt dann immer zu Anfang jeder Folge als Einleitung.
Oh ja, unbedingt. Lass das so machen.
Fangen wir mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammenbringst. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und den Heiligen Geist, damit wir verstehen, was in diesem Wort steht. Bitte segne dieses Gespräch und erleuchte uns mit dem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ja, Martin.
Nun, Martin, der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Im Grunde sagt er damit, dass wir uns auf einer anderen Wellenlänge befinden. Und die Verschiebung der Wellenlänge kam als Folge der Sünde. Der Herr bringt uns sanft auf seine Wellenlänge zurück. Und einige Dinge in der Bibel sind ja schwer zu verstehen. Das steht so in der Bibel. Sogar Petrus gibt zu, dass einige Dinge schwer zu verstehen sind, besonders in den Schriften von Paulus. Und diese Verwirrung herrscht nun in der Welt, seit das Evangelium verkündet wurde. Und dabei ist es interessant, dass, egal aus welchem Blickwinkel man es angeht, es immer einen anderen Blickwinkel gibt, der das Gegenteil aussagen könnte. Wir haben schon viele Male über Gnade gesprochen und wir haben schon viele Male über Werke gesprochen. Und diese beiden zusammenzubringen, scheint ein unüberwindliches Hindernis darzustellen. So war es auch schon in der Reformation. Durch die ganze Geschichte hindurch neigten die Menschen entweder zur einen oder zur anderen Seite. Und sogar innerhalb der Denominationen gibt es einen Hang zur einen oder anderen Richtung. Der Herr hat recht. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir müssen das durcharbeiten. Einer der Wege, wie man sich dem annähern kann, besteht im Betrachten der Erfahrung anderer. Besonders von den Menschen, die bei der Verbreitung des Evangeliums eine herausragende Rolle spielten. Wenn man sich beispielsweise die Geschichte von Paulus betrachtet, das ist doch nachahmenswert, denn Gott setzte sie als Beispiel in seine Bibel. Oder wenn man sich die Geschichte eines Johannes ansieht. Er wandelte sich von einem Donnersohn zu einem Apostel der Liebe, Freundlichkeit und Sanftmut. Aber er schrieb das Buch der Offenbarung. Hier haben wir diese Gegensätzlichkeit, die beständig vorkommt. Wir machten schon Folgen über Gehorsam und Vollkommenheit. Und doch gibt es noch so viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, diese beiden Dinge voneinander zu trennen. Deswegen haben wir uns dazu Gedanken gemacht und überlegt, wie es wäre, dazu zwei Folgen zu machen. Eine, bei der wir uns auf das Thema Gnade konzentrieren, und eine andere, bei der wir uns auf das Thema Werke konzentrieren und sehen, ob wir einen sinnvollen Reim darauf machen können. Es ist nicht so, dass wir das nicht schon getan hätten, aber es gibt noch so viele, die immer noch diese Frage stellen, trotz allem, was irgendjemand dazu sagt. Dann hört man dem zu und ist wieder verwirrt. Dann hört man dem zu und meint, ja, die beiden schließen sich gegenseitig aus. Aber das tun sie nicht.
Ja, schließlich muss man beide in Einklang bringen.
Ja, harmonisch. Bunyan schrieb das Buch Grace Abounding, zu Deutsch überströmende Gnade. Und ich halte das für ein faszinierendes Buch. Und wir wurden in anderen Schriften ermahnt, zu studieren, was diese großen Reformatoren sagen, besonders Bunyan. Die Pilgerreise und all diese Dinge. Und es dann mit der Erfahrung anderer Menschen zu vergleichen, um zu sehen, ob wir für uns etwas davon mitnehmen können. So haben wir diese Folge überströmende Gnade genannt. Gehen wir zu 4. Mose 21, Vers 8. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Das war eine sehr seltsame Sache, die man tun sollte. Und in der späteren Geschichte wurde diese bronzene Schlange ein Götze.
Ja,
sie war dazu gedacht, eine Botschaft zu vermitteln, wie Gott ist. Und sie machten daraus einen Götzen. Machen wir nicht das Gleiche?
Das stimmt.
Wir nehmen eine Botschaft, von der Gott möchte, dass wir sie verstehen, und wir machen daraus einen Götzen. Und das wird unser Weg zur Erlösung.
Richtig.
Das ist ein Riesenproblem. Was sie dann machen mussten, war, sie zu Pulver zu vermahlen und auszuradieren. Denn trotz der Schönheit der Botschaft
wurde sie verdreht.
Wurde es zu einem Hindernis, nicht wahr? Was war nun die Idee hinter der bronzenen Schlange? Sie wanderten durch dieses schreckliche Tal und die feurigen Schlangen bissen sie. Wir sind in diesem schrecklichen Tal und die feurigen Schlangen beißen uns. Die einzige Lösung ist, auf diese Schlange an einer Stange zu blicken. Jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Das ist Erlösung aus Glauben. Warum sollte Christus sich als Schlange darstellen? Denn er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und indem wir seine Gerechtigkeit annehmen und im Glauben auf den erhöhten Heiland blicken, können wir ewiges Leben haben und dem Gift der feurigen Schlange entkommen.
Ja.
Wenn wir zu Johannes Kapitel 3 gehen, wo Jesus selbst diese Anwendung erklärt und zu Nikodemus sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Martin, ist dieser Vers eindeutig?
Ja.
Es ist sehr deutlich, richtig?
Ja, sehr deutlich.
Und was bedeutet das Wort jeder?
Alle. Das schließt niemanden aus.
Nun, haben wir heute in der Welt Menschen und ganze Kirchen, die an der Exklusivität der Erlösung glauben?
Ja, die gibt es.
Ja, die gibt es.
Ja, es gibt Leute, die glauben, dass sie der buchstäbliche Same und deshalb exklusiv sind und gerettet werden.
Okay. Also sogar wenn man etwas so Eindeutiges in die Bibel setzt, wie das hier, was so glasklar ist. Nun, er sprach zu Nikodemus. Nikodemus kannte die Wüstenwanderung. Wir wandern in der Wüste. Er kannte den Ausdruck Sohn des Menschen, denn der kommt direkt aus dem Buch Daniel. Und da gab es die Gerichtsszene. Deshalb ist der Sohn des Menschen der Einzige, der fähig ist, die Menschheit zu richten, weil er Mensch und für uns zur Sünde wurde, damit er mit unseren Empfindungen mitfühlen konnte. Und er würde erhöht werden. Er würde an einen Pfahl kommen. Und die Bibel sagt deutlich, jeder, der am Holz einer Stange hängt, ist verflucht. Er wurde für uns zum Fluch. Und Nikodemus verstand das, nicht wahr?
Ja.
Dieses Jeder muss ihn gepackt haben.
Definitiv. Denn er war ja ein Jude.
Er war auch im Hohen Rat.
Ja.
Und die waren das auserwählte Volk. Das brachte ihn wirklich durcheinander. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Warum machte Gott das? Weil er uns liebt. Also gab er seinen eingeborenen Sohn. Diesen einzigartigen, monogenes. Und dann wieder dieses Wort jeder. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er die Welt richte. Haben wir Leute, die das Evangelium als Knüppel verwenden, um Menschen zu richten?
Ja.
Ist das ein Evangelium der Liebe oder eher ein Evangelium der Verdammung?
Dann ist es Verdammung.
Okay, aber da sind die Worte, durch ihn gerettet werden. Lesen wir doch diesen Vers noch einmal. Darin steht nichts, was zweifelhaft oder zwielichtig wäre oder unklar. Es ist sehr geradlinig. Und dann nimm dir diesen einen Vers und schau, wie viel darüber in der Welt gestritten wird, wobei ganze religiöse Systeme verneinen, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wir sprechen hier nicht über einen oder zwei, sondern über Milliarden von Menschen. Und das ist eine sehr wichtige Grundlage für das Evangelium. Wir können eine oder zwei Stunden damit zubringen, nur um über diesen Vers nachzudenken. Eines der großen Bücher der Christenheit ist John Bunyans Buch über die überströmende Gnade, die dem größten Sünder zuteil wird. Es stünde uns gut an, diesem Buch Betrachtung zu schenken. Lass uns die Erfahrung anderer betrachten, um zu sehen, ob wir dieses Thema Gnade verstehen können. Meinst du, dass es einen Menschen gibt, der bei klarem Verstand ist und nicht gelegentlich verdutzt über diese Geschehnisse in unserer Welt ist?
Ja, doch. Natürlich muss sich doch jeder gefragt haben, besonders im letzten Jahr. Hey, was läuft hier ab?
Da stimmt was nicht.
Falls nicht, denke ich, dass jemand nicht aufpasst.
Okay. Denkst du, dass es Menschen in der Welt gibt, sagen wir gläubige Menschen, die nicht gelegentlich in Gott gezweifelt haben?
Ich glaube, dass jeder das getan hat.
Okay.
Martin, kann ich dir eine persönliche Frage stellen? Warst du jemals ärgerlich über Gott?
Ja.
You were angry?
Ja, du warst? Ich war so mega ärgerlich.
Ja, warum passierte das? Warum hast du das passieren lassen?
Warum tust du das? Lässt das zu? Was für eine Art Gott bist du? Du hättest das verhindern können. Das ist dein Fehler, nicht wahr? Wir zweifeln an Gott, vor allem wenn die Zeiten schwierig werden. Und manchmal kehren wir ihm völlig den Rücken. Es ist also okay, Fragen zu stellen?
Ja.
Was sagte Gott in seinem Wort? Nehmen wir die Geschichte von Hiob. Erlaubte er Hiob zu sagen, ich komme vor den Richterstuhl und werde ihm meinen Fall vorlegen? Und ja, er erlaubte ihm, sich Luft zu machen. Er hätte einfach machen können und Hiob wäre weg gewesen. Warum erlaubte er das?
Weil er ein liebender Gott ist.
Und er möchte, dass wir diese Dinge gründlich durchdenken.
Ja, er möchte das, weil er weiß, wenn wir wirklich mit ihm ringen, dann verstehen wir es.
Genau. Und es ist also okay, mit Gott zu ringen. Solange man am Ende des Prozesses das, was einem so falsch erschienen ist, mit dem versöhnen kann, was so richtig ist.
Das ist Teil des Erlösungsplanes Gottes.
Richtig.
Denn er möchte, dass jeder, einschließlich des ganzen Universums, sieht, dass er treu und gerecht war. Und nur indem er uns dieses Ringen mit ihm erlaubt, damit wir zu dieser Erkenntnis gelangen, ist es uns nicht aufgezwungen.
Richtig. Hier schreibt Bunyan, es ist für Christen von Nutzung, sich oft die Anfänge der Gnade mit ihren Seelen in Erinnerung zu rufen. Es ist eine Nacht, die dem Herrn gewissenhaft gehalten werden soll, weil er sie aus Ägyptenland herausgebracht hat. Das ist diese Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, für alle Kinder Israels, für ihre künftigen Geschlechter. Er zitiert aus dem zweiten Buch Mose. Mein Gott, sagt David, meine Seele ist betrübt in mir. Er zitiert jetzt aus dem Psalmen. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Misar. Sofort, wenn man das liest, wobei er hier die Bibel und auch David zitiert, dessen Seele in ihm betrübt war, kann man mitfühlen. Und es gibt viele Menschen in der Welt, deren Seele betrübt ist. Also es ist wichtig, dass wir über diese Dinge sprechen. Man kann nicht immer nur harte Botschaften bringen. Sie haben ihre Berechtigung.
Stimmt.
Aber wir müssen uns auch einen Moment dafür nehmen, um zu sehen, wie wir mit diesen Dingen zurechtkommen können.
Richtig.
Also seine Seele war betrübt und er gedachte an ihn im Land des Jordan und am Berg
Mizar.
Er erinnerte sich auch an Löwen und Bären, als er gegen den Riesen von Gad in den Kampf zog. Das bezieht sich auf 1. Samuel. Es war die gewöhnliche Weise von Paulus. Und so eröffnete er auch vor seinen Richtern seine Rede, als es in der Verhandlung um sein Leben ging. Er dachte an jeden Tag und jede Stunde, als er der Gnade zum ersten Mal begegnet war. Oh, die Erinnerung meiner großen Sünden, meiner großen Versuchung und meiner großen Furcht, für immer verloren zu sein. Sie bringen mir meine große Hilfe und die große Unterstützung vom Himmel frisch ins Gedächtnis. Und auch die große Gnade, die Gott einem schuf, wie mir zuteil werden ließ. Das ist wirklich sehr schön. Wenn wir so verzweifelt sind, ist es wirklich gut, zu versuchen, sich an unseren ersten Moment der Gnade zu erinnern. Ich war ein sehr ärgerlicher Mensch. Ich war wütend auf Gott. Normalerweise wissen die Leute ja nicht, was so im Kopf vorgeht. Aber warum hatte ich so eine Feindseligkeit Gott gegenüber? Doch wegen der falschen Lehre. Wegen einer falschen Vorstellung von Gott. Und ich erinnere mich an meinen ersten Augenblick der Gnade. Er warf mich völlig aus der Bahn, dass ich vielleicht falsch liegen könnte. Falsch liegen zu können, ist eine Pille, die schwer zu schlucken ist.
Ja, es ist nicht schön, falsch zu liegen.
Ja, genau. Was hat das mit dem Berg Mizar auf sich? Wo saß er da und was tat er am Jordan? Das bezieht sich auf die Zeit, als sein Sohn Absalom ihn vom Thron jagte. Und da saß er auf dem Berg Mizar, dachte über sein vergangenes Leben nach und erkannte alle Fehler, die er in seinem Leben begangen hatte. Dann sagte er: In Anbetracht all der Dinge, die ich getan habe, verdiene ich das eigentlich. Und er übergab es alles Gott. Hier in diesem fremden Land dachte er also gründlich über sein Leben nach. Martin, wir alle sind auf dem Berg Mizar. Wir sitzen alle in einem fremden Land und denken über das Chaos nach, in dem wir uns befinden. Wenn man geplagt ist, sagte er, erinnere dich, was in jedem Psalm geschah. Also gehen wir zu Psalm 77, der in Wirklichkeit die Gedanken Davids zu jener Zeit ausdrückt. So schreibt er: Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Das ist sein Zustand, wie es ihm ging. Du hältst meine Augenlider offen, ich werfe mich hin und her und kann nicht reden. Martin, hast du dich schon mal so gefühlt?
Ja.
Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dieses tiefe Forschen. Forsche in dir und erkenne, worin das Problem liegt. Und dann frag dich, während du Mutterseelen allein auf diesem Berg sitzt, wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seiner Barmherzigkeit verschlossen? Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Das ist ein sehr, sehr guter Rat. Man ist in diesem Zustand und dann sollte man sich daran erinnern, wie Gott in der Vergangenheit geführt hat und jedem Gott vertrauen. Und über die Umstände, in denen man sich gerade befindet, hinausschauen.
Es wird vorher immer eine Zeit gegeben haben, in der Gott dir durch irgendwelche Umstände hindurchgeholfen hat.
Korrekt.
Also kann man immer auf etwas zurückgreifen, bei dem Gott geholfen hat.
Korrekt. Und in einem gewissen Sinn muss auch ihm auf diesem Berg Mizar der Gedanke gekommen sein, das geschieht mir recht. Nach allem, was ich in meinem Leben getan habe. Aber worauf vertraut er hier?
Auf Gottes Gnade.
Aha. Trotz der Umstände, trotz des Augenscheins, wie es aussieht, er vertraut auf Gottes Gnade. Okay. Denkst du, dass wir in diese Position geraten?
Definitiv.
Oder dass wir vielleicht schon in dieser Position sind? So ist es doch, oder?
Ja.
Er sagt auch, ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Das ist ein guter Rat. Überwinde dieses Gefühl und konzentriere dich auf das Positive.
Genau.
O Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Hier haben wir den Erlösungsplan. Warum wird das Blut hineingebracht? Um dich zu verdammen oder um dich zu retten?
Um dich zu retten.
Wer ist denn so großer Gott wie du, oh Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als dich, oh Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus. Es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Was macht er hier?
Er erhebt Gott und preist ihn.
Er erinnert sich an alles, was Gott getan hat. Sie waren auch in der Klemme. Die Ägypter waren hinter ihnen, das Meer lag vor ihnen. Sie konnten nirgendwo hingehen.
Nein.
Und das tat Gott. Wenn man in seinem eigenen Leben auf diesem Hügel Mizar sitzt und denkt, man kann nirgendwo hingehen, weil man zwischen dem Teufel und dem tiefen blauen Meer sitzt, wie es ja auch war, dann lass deine Gedanken in diese Richtung gehen. Und das kann auch aus diesem Loch heraushelfen.
Richtig.
Hier ist noch ein Auszug aus John Bunyans Buch über die überströmende Gnade für einen der größten Sünder. Ja, schau genau hin und lass keine Ecke aus, wo du nach dem verborgenen Schatz suchst, nämlich den Schatz deiner ersten und zweiten Erfahrung der Gnade Gottes für dich. Dahin sollte man schauen, wenn man in dieser Situation ist. Erinnere dich, sag ich, an das Wort, das dich zuerst ergriffen hat. Erinnere dich der Gewissensbisse und Furcht vor dem Tod und der Hölle. Erinnere dich auch an deine Tränen und Gebete zu Gott. Ja, wie du unter jeder Hecke nach Barmherzigkeit geseufzt hast. Das ist sehr interessant, Martin. Wenn man diesen Erlösungsplan sieht, ist der allererste Schritt Buße. Man kann nicht zu Gott kommen, außer man tut Buße. Aber man kann nicht Buße tun, wenn man nicht seine Sünden überführt ist.
Das stimmt.
Stimmt das nicht?
Ja, man muss doch wissen, ich habe etwas falsch gemacht.
Richtig. Martin, jemand muss dich überführen. Wenn dich also deine Geschwister oder Eltern überführen, was du für ein elender Mistkerl bist, dann hilft dir das, oder?
Nein.
Warum nicht?
Nur der Heilige Geist kann von Sünde überführen.
Aha, okay. Das ist also auch etwas, was vom außerhalb kommt. Denn warum dauerte es 38 Jahre, bis ich begriff, dass sich etwas in mir verändern musste? Warum hat das nicht vorher funktioniert?
Nun, man nennt es Dickköpfigkeit, nicht auf diese Stimme zu hören.
Ja.
Und sich nicht für den Heiligen Geist zu entscheiden.
Und es auch nicht verstehen.
Ja, das kann es auch sein.
Wenn man es nicht versteht. Also manchmal lässt Gott die Umstände so zusammenkommen, damit sie dich auf den Berg Mizar bringen. Damit du anfangen kannst, über diese Dinge nachzudenken. Erinnere dich auch an deine Tränen und Gebete zu Gott. Ja, wie du unter jeder Hecke nach Barmherzigkeit geseufzt hast. Hattest du noch nie einen Berg Mizar, um dich zu erinnern? Hast du die Kammer, die Milchkammer, den Stall, die Scheune und dergleichen vergessen, wo Gott deine Seele heimgesucht hat? Erinnere dich auch an das Wort. Das Wort, meine ich, aufgrund dessen der Herr dich hoffen ließ. Wenn du gegen das Licht gesündigt hast, wenn du in der Versuchung bist zu lästern, wenn du in Verzweiflung versinkst, wenn du denkst, dass Gott gegen dich kämpft oder der Himmel vor deinen Augen verborgen ist, erinnere dich, dass es auch deinem Vater so ging. Aber aus all dem hat Gott mich errettet. Es ist also wichtig, dass wir oft über unseren Lebensweg in der Vergangenheit nachdenken. Und es gibt nichts Machtvolleres als ein persönliches Zeugnis.
Das ist wahr.
Wir sollten also weniger Moralpredigten halten, sondern mehr darüber sprechen, was Gott getan hat. Und nicht darüber, was in deinem Leben nicht nach Wunsch gelaufen ist. Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele? Du bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Das ist guter Rat. Vers 7. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mizar. Also diese Erfahrungen begegnen uns, damit wir das Wirken Gottes verstehen sollen. Und das ist Teil eines Reinigungsprozesses. Wenn du in der Klemme steckst, bedeutet das nicht, dass Gott dich verworfen hat. Im Gegenteil, wenn man in der Klemme sitzt, ist er einem am nächsten.
Ja, dann ist man am meisten auf den Knien.
Wenn man sich das auf der Webseite Bible Study Tools ansieht, steht da, als David sich auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom auf die andere Seite des Jordans in Richtung Hermon begab, ging es ihm so wie damals, als er von Saul floh und sich nach Zoar im Land Moab aufmachte. Das steht in Samuel. Er beklagte seinen bedenklichen Zustand umso bitterlicher, dass er beide Male in die äußerlichen Länder südlich und nördlich verbannt wurde, durch die der Jordan floss. Manchmal werden wir also in den Norden und manchmal in den Süden gejagt. Im Grunde müssen wir immer überlegen, Martin, woher wir gekommen sind und das mit dem verglichen, wo wir jetzt stehen. Nicht nach materiellen Maßstäben, sondern nach geistlichen. Als wir fern von Gott waren und ihn nicht suchten, beschützte er uns trotz unserer Sünden. Wir sehen uns noch ein paar Verse an. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Man sollte sich von dieser Vorstellung eines rachsüchtigen Gottes befreien, der dich nur dafür bestrafen will, was du machst. Das ist so ein verkehrtes Konzept. Das ist die Vorstellung des Mittelalters, das den Menschen so Angst vor Gott machte. Eine buchstäbliche Furcht vor Gott, anstatt diesem Anerkennen seiner Größe. Psalm 53, Vers 2 lautet, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und begehen abscheuliche Frevel. Da ist keiner, der Gutes tut. Im Grunde war ich das. Wenn ich sagte als Atheist, ja, es gibt keinen Gott. Ich war so ein Narr. Und wenn ich daran denke, während ich auf meinem Berg Mizar sitze, kommen diese Dinge einem in den Sinn. Aber dieser Vers ist interessant. Prediger 10, Vers 15. Die Mühe, die der Tor sich gibt, und ich war so ein Tor, so ein Narr, ermüdet ihn, dabei findet er nicht einmal den Weg in die Stadt. Martin, es gibt viele Menschen in der Welt, die nicht wissen, wie man in die Stadt geht. Wir sprechen dabei von der Stadt Gottes. Bunyan schrieb ja die Pilgerreise, und das war eine ganz schöne Arbeit, in diese Himmelsstadt zu kommen, nicht wahr? Und es gab so viele Wege, die links oder rechts abzweigten, und so viele Dämonen, die versuchten, ihn auf Abwege zu locken, indem sie ihn zur Zweifelsburg des Riesen Verzweiflung nahmen oder der Pfuhl der Verzweiflung und all diese Dinge. Und genau darum geht es im Leben.
Ja, manchmal sehen diese Pfade leichter aus oder sogar attraktiver.
Ja, eine Abkürzung. Oder eine schöne Wiese. Kein so felsiger Boden. Aber wenn man seinen Blick auf den richtigen Fleck gerichtet hält, dann wird man dorthin gelangen. Und man muss ein richtiges Verständnis von Gott haben. Wenn man diese brutale Vorstellung eines Gottes hat, der nichts Besseres zu tun hat, als einen zu bestrafen, dann möchte ich jeden herausfordern, diesen Gedanken mit dem einen zu versöhnen, der am Kreuz hing.
Richtig.
Das ist eine Herausforderung, nicht wahr?
Ja, schon.
Das ist eine Widersprüchlichkeit des Denkens, genug, um einen verrückt werden zu lassen. Erlösung findet sich in Christus und wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind und woher wir gekommen sind, damit wir nicht aufgeblasen werden, wenn uns einmal die richtige Kreuzung gezeigt wurde. Wir sind Sünder, die durch Gnade gerettet sind und keine Heiligen, die gegen ihre Gerechtigkeit auserwählt wurden. Das ist das Wichtigste. Und warum liebe ich diese Aussage von Martin Luther, die einige Leute zum Wahnsinn treiben mag, aber ich liebe es. Er schreibt: Der barmherzige Gott behüte mich vor der christlichen Kirche, darin lauter Heilige sind. Ich will da bleiben, wo es Schwache, Niedrige, Kranke gibt, welche ihre Sünde kennen und empfinden, welche unablässig nach Gott seufzen und schreien aus Herzensgrund, um seinen Trost und Beistand zu erlangen. Möge Gott uns vor diesen Gerechten bewahren, die nichts Besseres zu tun haben, als dich wegen deiner Mängel zu verdammen, so wie sie es einschätzen.
Ja, das erinnert mich an die gleiche Kirche zu Jesu Zeit.
Ja, die Pharisäer.
Aber nicht nur die Pharisäer, sogar die Apostel dachten damals über Gott so, wie wir besprochen hatten. Als er am Kreuz hing, waren ihre Träume dahin, denn sie konnten diese Gnade Gottes nicht sehen.
Ja, oder nimm die Samariter. Hey, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, weil sie dieses nicht oder jenes getan hatten? In Wirklichkeit gründet sich unsere Hoffnung, wie es in dem englischen Lied heißt, auf nichts Geringeres als auf Jesus und seine Gerechtigkeit. Vollkommenheit ist nur in Christus, damit wir uns nicht rühmen. Darüber haben wir oft gesprochen. Nicht einer, der ein herausragender Streiter für Jesus ist, hat sich je seine Gerechtigkeit gerühmt. Das ist doch ein wirklich interessanter Punkt. Man findet das nirgends in der Bibel. Man findet das nicht im Buch Hiob. Man findet es nirgends. Nicht einmal bei denen, die Hebräer 11 als gerechte Glaubenshelden aufzählt, die in dieser Ruhmeshalle der Gerechtigkeit stehen. Wenn man ihre Geschichte liest, fragt man sich doch, was machen die denn da? Simson steht in dieser Ruhmeshalle.
Ja.
John Knox schrieb am Ende seines Lebens, als er wegen eines Schlaganfalls nicht mehr sprechen konnte. Was sagte er? Verstand John Knox alles?
Nein.
Er war ja ein Calvinist, nicht wahr? Er glaubte an Prädestination. Aber trotz einer dieser Vorstellungen hatten sie eine Verbindung mit Gott. Denn sie lebten einfach das Licht aus, das sie hatten. Er war ein feuriger Prediger. Er tadelte Könige und Königinnen.
Ja.
Das berührte ihn nicht. Und das hier schrieb er, als er nicht sprechen konnte. Er konnte keine Predigten mehr halten, weil er durch einen Schlaganfall geschwächt war. Und er beantwortete in seinem Zustand einen Brief, den ein Jesuit gegen den Protestantismus geschrieben hatte. Man mag jetzt denken, naja, dieser Mann ist geschwächt und sitzt auf einem Berg Mizar.
Ja, schon.
Er schreibt: Herr Jesus, empfange meinen Geist und setze nach deinem Wohlgefallen diesem, meinem Elend, ein Ende. Das hört sich an wie
Hiob.
Ja, das klingt nach Hiob. Oder Jeremia. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Denn Gerechtigkeit und Wahrheit findet man nicht unter den Menschenkindern. Nachdenklich von John Knox an seinen Gott. Erbarme dich meiner, o Gott, und verurteile meine vielfältigen Sünden nicht, vor allem jene, derer die Welt mich nicht anklagen kann. Seine Geheimen. In der Jugendzeit, dem besten Alter und jetzt nach vielen Kämpfen. Ich finde nichts in mir außer Nichtigkeit und Verderbtheit.
Ich möchte nur kurz einwerfen, dass wir deshalb schmunzeln, weil wir
das nachempfinden.
Ja, uns damit identifizieren können. Deshalb ist unser Schmunzeln kein Mangel an Respekt, aber wir fühlen einfach mit. Denn jeder war sicherlich schon in dieser Situation.
Martin, würdest du einem Jesuiten so antworten?
Nein.
Nein, aber es ist sehr gut.
In Wirklichkeit ist das so erstaunlich.
Denn in der Ruhe bin ich nachlässig, bei Problemen ungeduldig und neige dazu zu verzweifeln. Dazwischen verrenne ich mich in nichtigen Fantasien, dass diese, o Herr, mich vor der Gegenwart dieser Majestät wegnehmen. Stolz und Ehrgeiz greifen mich auf der einen Seite an und begehren den Groll, beschweren mich auf der anderen Seite. Kurz gesagt, die Vorlieben des Fleisches unterdrücken fast das Wirken deines Geistes. Kämpfen damit auch andere Menschen?
Definitiv.
Ja, er war ein Mann Gottes. Und hier war er am Ende seines Lebens, da schreibt er das. Ich nehme dich, o Herr, der allein die Geheimnisse des Herzens kennt, zum Zeugen, dass ich bei nichts von dem Gesagten Vergnügen empfinde, sondern dass es mich belastet und das Verlangen meines inneren Menschen schmerzt. Er schluchzt über meine Verderbtheit und kann nur in deiner Barmherzigkeit Ruhe finden. Auf die berufe ich mich und auf die Verheißung, die du allen bußfertigen Sündern gegeben hast, zu derer Schar ich mich bekenne. Ich berufe mich auf den Gehorsam und den Tod meines einzigen Heilands, unseres Herrn Jesus Christus, indem ich allein durch deine reine Gnade ohne Zweifel für die ewige Erlösung erwählt bin. Er glaubte an Prädestination. Und trotz seiner selbst dachte er so. Meinst du, dass er das an diesem Punkt als Freifahrtschein zum Sündigen nutzte?
Nein, definitiv nicht.
Nein, das war einfach eine ehrliche Erklärung seines Zustands, nicht wahr? Denn als ich in Unwissenheit ertränkt wurde, hast du mir Erkenntnis über das normale Maß meiner Brüder gegeben. Meine Zunge hast du gebraucht, um deinen Ruhm zu mehren, um Götzendienst, Irrtümer und falsche Lehre anzufechten. Du hast mich dazu getrieben, Prophetie vorherzusagen, genauso wie Befreiung den Gebundenen und Vernichtung den Ungehorsamen. Er tadelte so oft die Sünde.
Ja.
Aber jetzt tadelt er die Sünde in sich selbst.
Richtig.
Wessen Verhalten nicht nur ich allein, sondern die blinde Welt schon sieht. Aber über allem hast du, o Herr, durch die Kraft deines Heiligen Geistes in meinem Herzen die Vergebung meiner Sünden versiegelt, die ich anerkenne und mir selbst durch das kostbare Blut Jesu Christi, das einmal vergossen wurde, bekenne. Ich bin überzeugt, dass durch seinen vollkommenen Gehorsam meine vielfache Rebellion unkenntlich gemacht ist, ich von meinem schweren Sünden gereinigt und meine Seele zu einem Gotteshaus deiner göttlichen Majestät gemacht wurde. Du, o Vater der Gnaden, dein Sohn, unser Herr Jesus, mein einziger Heiland, Mittler und Fürsprecher und dein Heiliger Geist bleiben in demselben und wahren Glauben, der als einziger Sieg die Welt überwindet. Denkst du, dass er Gnade verstanden hat?
Ja.
Er hätte sie begriffen, nicht wahr?
Definitiv.
Und er ist ein Vorbild. Er stand unerschrocken das Tal der feurigen Schlangen durch. Und am Ende wurde er von den feurigen Schlangen gebissen.
Ja, er war gelähmt und doch
blickte nach oben auf die Stange.
Trotz allem, wie du schon sagtest, er konnte nicht einmal sprechen und er schrieb das.
Okay, drückt dich das jetzt nieder oder ist das für dich ermutigend?
Ermutigend.
Aha. Der folgende Text verursachte bei John Bunyan einige Bestürzung, weil er Probleme mit der Vorstellung hatte, ob er nun erlöst war oder nicht. Er hatte diese calvinistische Ansicht. Bin ich gerettet? Bin ich verloren? Was ist unsere Vorstellung von Gott? Wir haben darüber schon so oft gesprochen. Aber mich fasziniert, wie sie denken. Er rang also. Er kämpfte mit vielen Dingen. Römer 9, Vers 15. Denn zu Mose sprach er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Bunyan kämpfte also mit diesem Text. Okay, wir haben jetzt einen Gott, der sagt, pff, weg mit dir. Pff, du bist okay, nicht wahr? Das ist problematisch. Zu diesem Zeitpunkt vergaß er das kleine Wort jeder.
Ja, genau.
Das stimmt, oder?
Ja.
Lesen wir weiter im Römerbrief. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Er nimmt diese beiden Verse und stellt sie gegenüber. Das schreibt er dazu. Diese Dinge treiben mich an den Rand der Verzweiflung. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen oder wie ich diese Versuchung beantworten sollte. Indes dachte ich kaum, dass Satan mich angegriffen hatte, sondern dass es vielmehr meine eigene Klugheit war, die diese Frage anfing. Denn dass nur die Auserwählten ewiges Leben erhalten, habe ich übrigens ohne Skrupel von Herzen gern angenommen. Aber ob ich selbst einer von ihnen war, das war die Frage. Er fragt sich also, ob er gerettet ist oder verloren. Hast du das auch manchmal gedacht?
Definitiv. Ja, auf jeden Fall.
Ich sagte einmal zu einem Freund, das war's, ich stehe nicht mehr im Buch des Lebens.
Hast du diese Frage nicht schon von vielen Menschen gehört?
Jo, auf alle Fälle, ständig.
Die zu dir kommen und fragen, ich habe dies getan oder der Herr weiß, was ich getan habe. Da kann ich nicht mehr gerettet werden.
Das stimmt. Wenn man sich die Bibel nimmt und sich nur auf diese Verse konzentriert, ausschließlich, dann wird man sehr niedergeschlagen. Er fährt fort. Deswegen war ich für einige Tage sehr angegriffen und zerstört. Und oft meinte ich beim Spazierengehen, dass ich gleich mit einem Schwächegefühl in meinen Sinnen an Ort und Stelle zu Boden sinken würde. Doch eines Tages, als ich damit so viele Wochen niedergedrückt und niedergeschlagen war, dass ich ziemlich den Gedanken an all meine Hoffnungen aufgab, jemals das ewige Leben zu erlangen, traf mich dieser Satz mit Wucht in meinem Geist. Betrachte die Generationen vor dir und schau, ob je einer Gott vertraute und verwünscht war. Das ist doch eine gute Frage, Martin.
Richtig.
Und was tat er? Er ging also zur Bibel und sah, ob Gott jemals zu einem sagte, das war's, ich bin fertig mit dir.
Ja.
Dabei wurde ich sehr erleichtert und in meiner Seele ermutigt, denn in diesem Augenblick wurde es erklärt. Fange am Anfang bei der Schöpfung an und lies bis zum Ende der Offenbarung und schau, ob je einer Gott vertraute und verwünscht war. Zu Hause angekommen, ging ich sogleich zu meiner Bibel, um zu sehen, ob ich diese Aussage finden konnte. Wobei ich nicht daran verzweifelte, sie umgehend zu finden. Er dachte also, das würde darin stehen. Denn es war so erquickend und solche Kraft und Trost für meinen Geist, dass es mir war, als hätte sie mit mir geredet. Nun, ich schaute nach, aber ich fand sie nicht. Ja, ziemlich das, was auch unsere Erfahrung sein sollte.
Ja, geh und schau, ob du die Stelle findest, an der Gott nicht gnädig ist.
Genau.
Die findet man nicht.
Nein, die findest du nicht. Aber wenn man einige der Gerichte über die Gottlosen liest, könnte man verzweifeln. Aber die kehren nie um. Sie hatten in ihrem Leben nie einen Berg Mizar.
Richtig.
Als er sich mit der Vorstellung konfrontiert sah, dass es für ihn in Anbetracht all seiner Sünde zu spät war, ach, Martin, das haben mir so viele Leute schon gesagt, schrieb er, aber als ich lange durch diese Furcht gequält war und kaum imstande war, einen Schritt weiter zu gehen, fast am gleichen Ort, an dem ich meine andere Ermutigung erhalten hatte, brachen sich diese Worte in meinem Denken Bahn. Nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Es ist aber noch Raum da. Ein Zitat aus Lukas, nicht wahr? Diese Worte, aber besonders diese, es ist aber noch Raum da, waren so süße Worte für mich. Denn ich wahrhaftig dachte, durch sie zu sehen, dass im Himmel genug Raum für mich war und dazu, dass unser Herr Jesus damals, als er diese Worte sprach, an mich dachte. Weil er wusste, dass die Zeit kommen würde, in der ich so von Angst angefochten würde, dass für mich in seiner Brust kein Platz mehr übrig sei, dass er schon zuvor diese Worte sprach und es aufschreiben ließ, dass ich dadurch Hilfe finden könnte gegen die böse Versuchung. Das war meine feste Überzeugung. Es ist Raum, genug Raum im Himmel.
Genau genommen hätte ihn das als Calvinisten zum Nachdenken bringen sollen. Vielleicht gibt es so etwas wie Prädestination gar nicht.
Nein, nur in Gottes Vorherwissen gibt es eine Prädestination. Aber jeder wurde für die Erlösung vorherbestimmt. Aber man kann sie nicht zurückweisen.
Genau.
Wenn man sich Petrus ansieht, spricht er über das Festmachen der Berufung und Erwählung. Wieder diese Streitfrage über die Prädestination. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Lesen wir von Vers 3 bis 11. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Und dann bringt Petrus diese herrliche Leiter, über die wir schon oft gesprochen haben. Und er fängt an mit dem Glauben. Und dann fügt man Tugend hinzu. Das heißt also, wenn man Christus zum ersten Mal in seinem Leben findet, erkennt man, oh, ich kann nicht mehr so leben, wie ich es früher tat.
Nein.
Ich muss also zu diesem Glauben das rechte Tun hinzufügen. Das ist Tugend, nicht wahr?
Auf jeden Fall.
Und jetzt, wo ich nicht mehr das tue, was ich früher getan habe, muss ich studieren. Und ich muss dieser Tugend, also Erkenntnis, hinzufügen. Anders gesagt, wenn du ein Ehebrecher warst, sagst du, oh, das ist falsch, das kann ich nicht mehr machen.
Richtig.
Wenn du ein Dieb warst, oh, das kann ich nicht mehr machen. Oder wenn ich ein Lügner war, oh, das kann ich auch nicht mehr machen. Und dann muss ich studieren. Und je mehr ich studiere, umso mehr erkenne ich, dass ich dem Selbstbeherrschung hinzufügen muss. Mein Lebensstil muss sich verändern. Und dann muss ich Geduld lernen. Ich verrate dir mal etwas, Martin. Wenn du deinen Lebensstil änderst und in dieser Kirche lebst, musst du Geduld lernen. Oder zum Mörder werden.
Ja.
Eins von beiden. Es ist besser, Geduld zu lernen. Und dann muss man zu dieser Geduld Gottesfurcht hinzufügen. Und dieser Gottesfurcht, Freundlichkeit oder Bruderliebe zufügen. Ist das eine einfache Aufgabe? Einige Leute lassen dich durch die Wand hochgehen, nicht wahr? Brüderliche Freundlichkeit. Und über dem, am Ende dieser kurzen Liste, findet sich dieses Wort Liebe. Genau genommen das Wort Agape. Petrus sagte, dass er zu Agape nicht fähig ist, als der Herr ihn darum bat. Liebst du mich? Mit Agape? Nein, ich habe nur Philio, die Bruderliebe. Soweit bin ich noch nicht. Aber das ist die letzte Sprosse auf der Leiter. Selbstlose Liebe.
Selbstlos und bedingungslos.
Bedingungslose und selbstlose Liebe. Sogar für den Gemeinsten. Und dazu gehört einiges.
Ja, und man kann das beispielsweise bei Stephanus sehen, der dasteht und sieht, wie Menschen ihn mit Steinen bewerfen. Und er sagt, Herr, vergib ihnen.
Denn sie wissen nicht, was sie tun. Du wirst an diesen Punkt kommen, aber es ist ein Prozess. Verzweifle also nicht, wenn du bei Punkt 1 bist und den letzten noch nicht erreichen kannst. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Später schreibt er, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Wenn einem also diese Dinge fehlen, muss man Gott darum bitten.
Das stimmt. Wenn ich noch etwas anfügen darf, wenn man Gott zum Beispiel bittet, Herr, hilf mir mit der Geduld, dann nimmt er nicht den Ärger weg,
richtig,
sondern man wird in Situationen versetzt, in denen man Geduld zeigen muss.
Genau. Wenn man darüber noch etwas nachdenkt, Martin, dann fängt man ja mit Glauben an. Du glaubst etwas, was du vorher nicht geglaubt hast. Und dann sagst du, das muss anders werden. Und du fügst also Tugend hinzu. Und du fängst an zu studieren und gewinnst Erkenntnis. Wenn du da aufhörst, bist du vielleicht ein Christ mit viel Wissen, aber du hast nichts gelernt. Denn wenn du dem nicht die Mäßigkeit hinzufügst, wirst du nicht bei der Geduld ankommen. Geduld mit wem? Mit deinem Bruder, der gefehlt hat. Oder mit deinem kleinlichen Bruder. Oder dem, der so gerne richtet, nicht wahr? Du wirst es nicht schaffen, mit ihm zurechtzukommen, wenn du das nicht besiegt hast. Und das Dumme ist, wenn du dann Fortschritte bei der Mäßigkeit machst, dann wirst du sehr bei der Geduld gefordert werden. Und dann die Gottesfurcht, die Haltung. Ihr wisst nicht, wessen Geistes Kind ihr seid, sagte Jesus. Danach Bruderliebe und dann die Agape-Liebe. Sehr schwer. Wenn wir berufen sind, müssen wir eine Arbeit tun. Wenn wir zum Geist der Weissagung gehen, lesen wir, wir sollten unseren jungen Leuten klar machen, dass diese Welt kein Paradeplatz ist, sondern ein Schlachtfeld. Sie alle sind berufen, als gute Soldaten Härten zu ertragen. Sie sollen stark sein, wie Männer ihre Schuldigkeit tun. Man sage ihnen, dass die Willigkeit, Lasten auf sich zu nehmen, den schwierigen Posten zu wählen, die Arbeit zu tun, die nur einmal getan werden muss, selbst wenn sie hier auf Erden weder Anerkennung noch Belohnung mit sich bringt, den wahren Prüfstein des Charakters darstellt. Das ist schwer.
Das ist hart, denn von Natur aus neigen wir dazu, einen Lohn bekommen zu wollen.
Die ganze Welt ist in diesem Modus. Oh, dass doch jeder eine richtige Vorstellung von den Fähigkeiten hätte, die ihm von Gott gegeben wurden. Durch Christus magst du die Leiter des Fortschritts erklimmen und jede Kraft unter Jesu Kontrolle bringen. In eigener Stärke kannst du nichts tun, aber in der Gnade von Jesus Christus kannst du deine Kräfte so einsetzen, dass sie deiner eigenen Seele am besten dienen und den Seelen anderer die größten Segnungen bringen. Halte dich fest an Jesus und du wirst sorgsam die Werke Christi tun und schließlich den ewigen Lohn erhalten. Im Grunde ist das ein Prozess. Und viele, viele Male gibt es auf diesem Weg Grund zum Verzweifeln und auch zum Sieg. Das Wort Auserwählt taucht in der Bibel 20 Mal auf und hat in der Welt für viel Verwirrung gesorgt. Wir müssen nicht alle davon lesen, nur ein oder zwei. Man kann sie auf dem Bild ja sehen. Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das ist natürlich eine messianische Ankündigung.
Stimmt.
Aber es trifft auf jeden zu, der auf den Ruf antwortet.
Ja, und der nicht nur Gericht bringt, sondern den Heiden auch das Evangelium.
Richtig. Aber hier betrifft es den Messias. Wenn wir zu Jesaja 45, Vers 4 gehen, trifft es auf das Volk zu. Um Jakobus meines Knechtes und Israel meines Auserwählten willen habe ich dich bei dem Namen gerufen und ich habe dir einen Ehemann gegeben, ohne dass du mich kanntest. Im Grunde bedeutet es, dass jeder im gleichen Boot sitzt. Diese Frage der Erwählung. Hier sind all die Verse. Wir müssen sie nicht alle durchgehen. Sie sind so faszinierend. Im Grunde sind wir erwählt, wenn wir wegen unserer Gerechtigkeit auf ihn vertrauen. Apostelgeschichte 17, Vers 28 besagt, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euch Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Also nächste Angehörige. Nicht nur was unsere körperliche Natur betrifft, sondern auch in unserer geistlichen Natur. In ihm sind wir vollkommen, in unserem Bereich, wie er in seinem Bereich vollkommen ist. Das haben wir schon in einer früheren Folge besprochen. Wenn wir 1. Petrus 2, Vers 24 lesen, heißt es, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist eine Zusammenfassung des Evangeliums. Und das ist schlichtweg die Grundlage von allem. Und wenn wir es wagen, uns über diesen Punkt zu erheben, dann haben wir die Kernaussage des Evangeliums nicht verstanden.
Richtig. Er ist alles.
Okay. Gehen wir zurück zu Bunyan und seine Seelenkämpfe. Denn auch wir ringen doch, oder? Aber ich nahm wahr, obwohl ich doch vor meiner Bekehrung so ein großer Sünder gewesen war, dass Gott mir trotzdem die Schuld der Sünden in meiner Unwissenheit kaum angerechnet hat. Er zeigte mir nur, dass ich verloren wäre, wenn ich Christus nicht hätte. Ich war ein Sünder gewesen. Ich sah, dass ich eine vollkommene Gerechtigkeit wünschte, damit ich mich ohne Fehl vor Gott präsentieren konnte. Und diese Gerechtigkeit war nirgendwo anders als in der Person Jesu Christi zu finden. Und das ist das Evangelium.
So ist es.
Es ist so einfach.
Das liegt nicht in dir.
Nein.
Sondern ganz allein in Jesus.
Es geht dabei um Gnade. Um das Evangelium der Gnade. Anders gesagt, ganz egal welche Versuchung, ganz egal was für Zweifel, klammere dich an die Verheißung Gottes und stille den Sturm in dir und außerhalb. Römer 8, Abvers 31 sagt uns, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht doch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Es ist erstaunlich. Er stellt die Frage und dann gibt er die Antwort.
Ja.
Und die Antwort liegt immer in Christus. Drangsal. Steuern wir auf Drangsal zu?
Ich denke, dass wir schon angekommen sind.
Okay. Oder Angst?
Da sind wir definitiv schon.
Oder Verfolgung? Fast, oder?
Ja.
Oder Hunger und Blöße?
Geistlich auf alle Fälle.
Oder Gefahr? Oder Schwert?
Ja.
Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Doch dann sagt er, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist Gnade, Martin. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist so schön, weil es uns niemals belügt. Es sagt uns genau, was passieren wird. Und wenn es dann eintrifft, dann beschweren wir uns.
Ja.
Wir sollten genau genommen sagen, oh, jetzt geschieht es. Das ist schwer, denn...
Ja, das ist schwer, denn man ringt ja wie Bunyan.
Und jetzt dieser wunderbare Vers. Der Glaube ist aber eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir sehen es vielleicht nicht, weil die Umstände es verwischen, aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht da ist.
Nun, ich habe dafür immer ein Beispiel. Wenn du hinter einem Lastwagen herfährst und du zu dicht dran bist, kannst du nicht sehen, was seitlich vor sich geht, wenn du zum Beispiel überholen willst.
Nein, das kannst du nicht.
Dazu muss man sich etwas zurückfallen lassen.
Und dann musst du um die Ecke spähen.
Stimmt, dann kannst du es. Wenn du dich so in deinem Problem festgefahren hast, musst du manchmal eine Pause einlegen, deine Bibel ergreifen und einen Schritt zurücktreten, um zu sehen, wie die Situation in Wirklichkeit ist.
Genau, das ist sehr gut, Martin. Bunyan schreibt weiter, ein andermal saß ich zu Hause am Feuer und grübelte darüber, wie erbärmlich ich doch war. Ließ mir der Herr ein anderes Wort kostbar werden, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Wenn du liest, was diese Leute geschrieben haben, oder auch den Geist der Weissagung oder die großen Reformatoren. Ist es da nicht erstaunlich, wie sie die Bibel in ihre Schriften hineinweben? Ich dachte, dass die Herrlichkeit dieser Worte so schwer auf mir lag, dass ich ein- oder zweimal fast in Ohnmacht fiel, als ich so da saß. Aber nicht vor Trauer oder Sorge, sondern vor schierer Freude und Frieden. Martin, da ist doch noch ein anderer Aspekt, der die Menschheit verwirrt. Und das ist Christi Rolle und zentrale Stellung. Alle religiösen Systeme richten sich dagegen. Dieser ganze Erlösungsplan ist nur möglich, wenn Christus Gott ist.
Richtig.
Und bis heute haben doch die Menschen damit ein Problem. Alle religiösen Systeme und sogar innerhalb der Christenheit haben die Menschen damit ein Problem. Meiner Meinung nach ist die Erlösung in Christus nur möglich, wenn er ganz und gar Gott ist. Keiner soll sich dessen Glauben rauben oder schmälern und sich niemals in diese Richtung locken lassen. Er war Gott, der im Fleisch gekommen war. Er war Gott mit uns. Im Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott. Durch ihn ist alles entstanden, und ohne ihn auch nicht eines davon entstanden. Unser Kopf muss diese Verse immer wieder überdenken. Und jeder Christ wird über diese Dinge stolpern. Und Bunyan macht da keine Ausnahme. Hier schreibt er: Einmal plagte ich mich herum und wollte wissen, ob Herr Jesus genauso Mensch war wie Gott. Martin Luther hatte das gleiche Problem. Und schließlich sagte Martin Luther: Der Gott, der nicht für mich starb, ist nicht mein Gott. Nicht wahr?
Richtig.
Alle von uns müssen an diesen Punkt gelangen. Und ob er genauso Gott war wie Mensch. Und in jenen Tagen konnten die Menschen mir sagen, was sie wollten. Wenn ich keinen Beweis vom Himmel hätte, bedeutete das alles mir nichts. Ich rechnete mich selbst nicht als jemand, der in irgendeiner Wahrheit Gottes gefestigt war. Nun, ich war sehr beunruhigt über diesen Punkt und konnte nicht sagen, wie er zu lösen war. Schließlich kam mir Offenbarung Vers 6 in den Sinn. Jetzt zitiert er aus der Schrift: Und ich sah, und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebenden Wesen und in Mitte der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Da dachte ich, in der Mitte des Thrones ist die Gottheit, in der Mitte der Ältesten ist sein Menschsein. Aber oh, dachte ich, wie das funkelt. Es war wie eine wohltuende Berührung und gab mir süße Zufriedenheit. Eine andere Schriftstelle half mir dabei auch sehr. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wenn wir bei diesen Überlegungen nicht verstehen, dass Christus ganz Gott und ganz Mensch ist, haben wir den Kern des Evangeliums verloren.
Definitiv. Dieser Text in Jesaja macht es vollkommen eindeutig.
Absolut klar. Martin, nachdem er über all die Sünden von Gottes Volk nachgedacht hat, die in der Bibel aufgeschrieben sind, die Sünden von Mose, David, Manasse, Petrus und von vielen anderen, kommt er zu dem Schluss, dass Gott wirklich ein barmherziger Gott ist. Und er zitiert Psalm 130, 3-7. Dort heißt es: Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Da hört man sehr das Evangelium der Gnade heraus.
Ja, und es ist im Alten Testament.
Ja, und dann hat man die andere Seite, aber damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Es muss diese Ausgewogenheit geben. Aber das ist die Grundlage. Wenn man diese Grundlage der Rechtfertigung nicht hat, dann hat man das Evangelium verlassen.
Definitiv.
Und dann verzweifelt er wieder.
Das klingt so, wie es im richtigen Leben ist.
Ja, wie das im Leben ist. Dann ist es gut, dass wir die Erfahrung dieser Menschen durchgehen, damit wir es vielleicht verstehen. John Knox hatte die gleiche Erfahrung. Bunyan hatte diese Erfahrung und wir werden uns gleich noch ein paar andere ansehen. Jetzt fing mein Herz wieder zu schmerzen an und da war diese Furcht, dass ich am Ende der Enttäuschung begegnen würde. Deshalb fing ich mit allem Ernst an, meinen früheren Trost zu prüfen und zu überlegen, ob einer, der so wie ich gesündigt hatte, mit Zuversicht auf die Treue Gottes vertrauen könne, die in jenen Worten lag, die mich getröstet hatten und auf die ich mich gestützt hatte. Aber nun kamen mir diese Worte in den Sinn. Denn es ist unmöglich, jetzt zitiert er wieder die Schrift, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern.
Er
zitiert hier Hebräer 6, Verse 4 bis 6. Hier schwanden all seine Träume und sein Selbstvertrauen wie Nebelschleier in der Sonne. Okay, Martin. Bist du seit deiner Bekehrung absolut perfekt?
Nein.
Dieser Vers trifft dich vielleicht auch?
Das stimmt. Ja, aber man muss wieder verstehen, was dieser Vers bedeutet. Wenn man es einfach so liest, könnte er einen schon umwerfen.
Auf jeden Fall. Und da ist die Frage, dass jede Sünde gegen Jesus vergeben wird, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird, nicht wahr?
Ja, kein Wunder, dass er jetzt zu kämpfen hat. Er denkt, oh, alles ist gut, und dann liest er das.
Ja. Er spricht ja genau genommen nicht über die Dinge, die du getan hast, als du auf der Bananenschale ausgerutscht bist, sondern darüber, wenn du überführt, überzeugt bist und dann verneinst, dass das von Gott kam. Dann hast du ein Problem.
Das ist genau genommen ein Teil deines Charakters.
Ja. Wie geht er damit um? Sehen wir es uns an. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Und er zitiert einen weiteren Vers, der ihn aus der Fassung bringt.
Nun, darin ist ein wichtiger Aspekt, nämlich mutwillig sündigen.
Genau. Und dann zitiert es Esau. Wie Esau, der für ein Bröcklein Essen sein Geburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, einer, der so wie ich gesündigt hatte, mit Zuversicht auf die Treue Gottes vertrauen könne, die in jenen Worten lag, die mich getröstet hatten, auf die ich mich gestützt hatte. Aber nun kamen mir diese Worte in den Sinn. Denken wir etwas über Esau nach. Die Bibel sagt, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und Esau suchte ihn unter Tränen, aber er fand ihn nicht. Also hatte Gott ihn verstoßen. Wenn man das liest, kann man schon verzweifeln, oder?
Ja.
Aber Gott sah das Herz Esaus. Esaus Tränen waren keine Tränen der Buße. Er weinte über den Verlust. Und darin lag das Problem. Er klagte über das, was er verloren hatte. Aber er war nicht bereit, seinen Charakter zu verändern.
Genauso war es bei Judas.
Genauso war es bei Judas und König Saul. Wir haben diese Verse, die wirklich die Pferde scheu machen können.
Ja, und man kann sie verstörend finden.
Richtig.
Aber man muss sie in ihrem Kontext sehen.
Er zitiert jetzt Hebräer 12, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Ruhm zur Buße. Das klingt, als ob Gott ihn einfach abgeschüttelt hat. Aber Gott sah sein Herz. Doch wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir Gott falsch, nicht wahr?
Stimmt. Deshalb haben wir auch die anderen Beispiele, wie Judas Iskariot.
Genau.
Es scheint so, als ob er Buße tut und als er um Vergebung bittet und das Geld zurückgeben will und all das.
Und wie weißt du, dass es um Esaus Herz nicht recht bestellt war? Denn er wollte Jakob umbringen.
Stimmt.
Und es bedurfte eines großen Eingriffs Gottes, um zu verhindern, dass es stattfand. Also war etwas mit Esaus Herz nicht in Ordnung. Als er so über diese Verse nachdachte und verzweifeln wollte, zitiert Bunyan den nächsten Bibelvers, an den er dachte. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist denn ganz und gar aus mit der Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Das sind alles rhetorische Fragen, die der Psalmist stellt, deren Antwort offensichtlich Nein ist.
Richtig.
Er atmet also wieder auf. Was sind nun die Verheißungen Gottes? Psalm 77 sagt, nach den zitierten Versen, aber doch sprach ich muss das leiden, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine vorigen Wunder und rede von all deinen Werken und sage von deinem Tun. Gott, dein Werk ist Heiligtum. Wir hatten diesen Vers schon einmal. Aber so geht man damit um. Anstatt dich mit dem Negativen auszusetzen und das durchzukauen, wende den Blick auf das Positive. Komm aus diesem Schlamassel heraus.
Ja, Hiob durchlebte das Gleiche. Er kämpfte damit und sagte, siehe, auch wenn er mich umbringt, warte ich auf ihn.
Doch werde ich ihm vertrauen. Wenn wir zum 2. Korinther 12, Vers 9 gehen, heißt es da, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, warum hast du Panik? Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Oder Hebräer 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Es gibt also genug in der Bibel, um uns über diese Hürden zu helfen. Aber die Bibel hat doch Warnungen, dass, wenn man an die Hürde kommt, man doch gründlich nachdenken sollte, was hier vorgeht, nicht wahr? Oder Hebräer 13, Vers 6. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könne. Wir brauchen diese Ausgewogenheit. Bunyan fährt fort, aber eines Tages, als ich durch die Flut streifte und das Gewissen mich wieder drückte und ich fürchtete, dass schließlich nichts in Ordnung war, fiel mir plötzlich ein Satz in meine Seele. Deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Und außerdem sah ich mit den Augen meiner Seele Jesus Christus zur Rechten Gottes. Ich sage, dass dort meine Gerechtigkeit war. So dass, wo immer ich auch war oder was immer ich auch tat, Gott von mir nichts sagen konnte, er will meine Gerechtigkeit, denn die war nur neben ihm. Also dort, wo Jesus stand. Ich sah außerdem, dass es nicht meine gute Herzenshaltung war, die meine Gerechtigkeit besser machte, oder nicht einmal die schlechte Herzenshaltung, die meine Gerechtigkeit schlechter machte. Denn meine Gerechtigkeit war Jesus Christus selbst. Der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Jetzt fielen die Ketten wirklich von meinen Beinen. Ich war von meinen Anfechtungen von Eisen losgemacht. Meine Verfluchungen flohen, dass von dieser Zeit an jene erschreckenden Stellen in Gottes Wort aufhörten, mich zu beunruhigen. Martin Luther hatte die gleiche Erfahrung.
Ja, das stimmt.
So ging ich denn jubelnd über Gottes Gnade und Liebe nach Hause, sodass ich zu Hause angekommen bin, nachsah, ob ich diesen Satz finden konnte. Deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Aber ich konnte keinen derartigen Satz finden. So, dass mir mein Herz wieder zu sinken begann. Nur, dass mir 1. Korinther 1, Vers 30 in den Sinn gegeben wurde. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Durch dieses Wort sah ich, dass der andere Satz wahr war. Epheser 5, Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und Hebräer 4, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist im Grunde das Thema Gnade. Und wenn wir uns mit der Bibel befassen und uns mit Gottes Wirken befassen, um uns zu retten und auch mit seiner Barmherzigkeit, dann können wir wie Bunyan aus dem Teich der Verzweiflung herauskommen.
Hauptsächlich geht es bei dieser Verzweiflung darum, dass man erkennen muss, dass Gott uns nicht in dieser Sündensituation rettet,
nein,
sondern dass er die Kraft gibt, da herauszukommen.
Genau, und er macht das.
Ja, das ist Teil der Gnade. Er verdammt dich nicht, während du da drin bist, sondern möchte, dass du da herauskommst, und er gibt dir Gnade und hilft dir da heraus.
Richtig. Danach dachte er über andere Dinge in der Bibel nach. Dann sollte ich an Esther denken, die hinging, um den König zu bitten, was gegen das Gesetz war. Und ich dachte auch an Ben-Hadads Diener, die mit Stricken um ihr Haupt zu ihren Feinden kamen, um Gnade zu finden. Ich dachte ebenso an die kanaanitische Frau, die auch nicht eingeschüchtert war, obwohl Christus sie als Hund bezeichnete. Warum bezeichnete Jesus sie als Hund? Er sagte ja, es ist nicht recht, den Hunden Brot vorzuwerfen.
weil sie kein Hund war.
Nun, nach der Schrift ist ein Ungläubiger ein Hund. Draußen sind die Hunde.
Das stimmt.
Gut, das hier bezog sich auf die Aussage. Ein Hund ist auch ein unreines Tier. Aber sie sagt, und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch fallen. Er sagte das um der Jünger willen, die dieses Vorurteil hatten. Und er hat mit dem Vorurteil aufgeräumt. Und auch der Mann, der um Mitternacht Brot borgen wollte, war mir eine große Ermutigung. Er ging hin, um Brot zu borgen, und der Nachbar sagte, geh weg, ich schlafe. Meine Kinder schlafen, geh weg. Und er bedrängte ihn immer weiter, bis er schließlich sagte, wenn ich ihm nicht helfe, werde ich gar nicht mehr zu etwas Schlaf kommen. Er soll sein blödes Brot haben und sich fortscheren. Und dann sagen Leute zu mir, warum ist Gott so? Sie verstehen nicht, dass das ein Gleichnis in Gegensätzen ist. Wenn ein ungerechter Mann mit einer gefallenen Natur schließlich doch aufsteht und dir Brot gibt, um wie viel mehr Gott,
genau,
der ungefallen ist?
Ja, deshalb kann man dieses Gleichnis mit der Stelle zusammenbringen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen?
Genau.
Einen Säugling? Um wie viel mehr?
Ja, weißt du, man kann diese Verse hernehmen und damit das Gottesbild völlig verdrehen. Er kommt zu diesem Schluss. Die Worte sind folgende. Du kommst zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu einer unzählbaren Engelschar, zur großen Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel eingeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern vollkommen gemachter Menschen, und zu Jesus, dem Mittelpunkt des neuen Bundes, und zum Blut des Besprengens, das von besseren Dingen spricht als das von Abel. Durch diesen gesegneten Satz führte mich der Herr wieder und wieder, erst zu diesem Wort, dann zu jenem, und zeigte mir die wunderbare Herrlichkeit in jedem Einzelnen. Diese Worte waren mir seit jener Zeit oft eine große Erquickung für meine Seele. Gesegnet sei Gott dafür, dass er mir gnädig ist. Das ist seine Schlussfolgerung. Meine Frage an dich lautet, hatte Bunyan Kämpfe?
Definitiv.
Ist es okay, wenn man Kämpfe hat?
Ja.
Muss es wohl, oder? Okay, dann verlassen wir Bunyan und nehmen ein anderes Beispiel, das uns geschichtlich und näher liegt. William Miller und das Evangelium der Gnade. William Miller war derjenige, der die Erweckung begann, dass Jesus buchstäblich wiederkommen würde. Er war zuerst ein Deist, aber diese Vorstellung von Gott enttäuschte ihn. Ein Deist ist jemand, der sagt, Gott ist da oben und er kümmert sich um nichts, was hier unten geschieht. Er schuf uns und sagte, macht mal euer Ding. Er nimmt keinen Anteil daran. Im Grunde bist du auf dich gestellt, Kumpel. Aber man kann schon zu diesem Schluss kommen, wenn man sich das Chaos in dieser Welt ansieht. Macht Gott denn nichts? Er wurde zum Deisten. Ein biederer und schlichter Landmann, der verleitet worden war, die Autorität der Heiligen Schrift zu bezweifeln, aber dennoch aufrichtig danach verlangte, die Wahrheit zu erkennen, wurde von Gott in besonderer Weise auserwählt, bei der Verkündigung der Wiederkunft Christi eine führende Stelle einzunehmen. Gleich vielen anderen Glaubensmännern hatte William Miller in seiner Jugend mit Armut zu kämpfen gehabt und auf diese Weise Strebsamkeit und Selbstverleumdung gelernt. Sein Geist war tätig und gut entwickelt und ihn dürstete nach größerem Wissen, obwohl er sich nicht der Vorteile der akademischen Bildung erfreuen konnte. Das ist ein wiederkehrendes Motiv in der Bibel. Johannes der Täufer, die Jünger, sie durchliefen die Schulen nicht, denn in vielen Fällen hätte sie das für ihre Aufgabe unbrauchbar gemacht, nicht wahr? Machten ihn doch seine Liebe zum Studium und die Gewohnheit sorgfältigen Denkens und scharfer Unterscheidung zu einem Mann von gesundem Urteil und umfassender Anschauung. Er besaß einen untadeligen sittlichen Charakter, einen beneidenswerten Ruf. Man kann viele Menschen in der Welt sehen, die gute Menschen zu sein scheinen, auch wenn sie Christus nicht kennen. Einige sind Hochschulabgänger und hochgebildet, mit einer hohen Stellung in der Gesellschaft, aber ihnen fehlt die Gnade Christi völlig. Und war allgemein wegen seiner Rechtschaffenheit, Sparsamkeit und Wohltätigkeit geachtet. In seiner Kindheit gab es religiöse Einflüsse, aber schon als junger Mann geriet er fast nur in die Gesellschaft von Deisten, was ihn dazu brachte, deren Gesinnung anzunehmen, die er für etwa 12 Jahre behielt. Und er war auch ein Freimaurer.
Richtig.
Nicht wahr? Viele dieser Menschen waren in falschen Organisationen, bevor sie Christus annahmen. War Martin Luther nicht ein römisch-katholischer Priester?
Doch, ein Mönch.
Ja, war Wycliffe auch einer? War Huss nicht auch einer? Als er 34 Jahre alt war, bewirkte der Heilige Geist in ihm die Überzeugung, dass er ein Sünder sei. Und hier fängt es an.
Richtig.
Wenn man nicht von seiner Sündhaftigkeit überführt wurde, hat man den ersten Schritt noch nicht hinter sich gebracht.
Wie du schon früher erwähnt hattest, ist das der Ausgangspunkt, zu dem man zurückkehrt.
Genau. Also wenn man sagt, nun Gott, erwähle mich, weil ich niemanden umgebracht und auch kein Protokoll von irgendjemandem gestohlen habe, na, dann ist man fehl am Platz.
Allerdings, dann ist man auf dem gleichen Pfad wie der reiche Jüngling.
Ja, ich habe das mein ganzes Leben lang gehalten. Wo liegt das Problem? Er fand in seinem früheren Glauben nicht die Gewissheit einer Glückseligkeit jenseits des Grabes. Die Zukunft war düster und unheimlich. Von seinen Gefühlen zu jener Zeit sagte er später, vernichtet zu werden, das war ein kalter, schauriger Gedanke, und Rechenschaft ablegen zu müssen, wäre der unsichere Umgang aller gewesen. Der Himmel über meinem Haupthaar war wie Erz und die Erde unter meinen Füßen wie Eisen. Die Ewigkeit, was war sie? Und der Tod, warum war er? Je mehr ich diese Dinge zu ergründen suchte, desto weiter entfernte ich mich von der Beweisführung. Je mehr ich darüber nachdachte, desto zerfahrener wurden meine Schlüsse. Ich versuchte, dem Denken Einhalt zu gebieten, aber meine Gedanken ließen sich nicht beherrschen. Ich fühlte mich wahrhaftig elend, aber wusste nicht, warum. Ich war überzeugt, dass irgendwo ein Fehler lag, wusste aber nicht, wo oder wie das Richtige zu finden sei. Ich trauerte jedoch ohne Hoffnung. Vielen Leuten geht es so. In diesem Zustand verharrte er für einige Monate. Er sagte, plötzlich wurde mein Denken lebhaft mit dem Charakter eines Erlösers beeindruckt. Plötzlich prägte sich mein Gemüt lebhaft den Charakter eines Heilands ein. Es schien mir, als gäbe es ein Wesen, so gut und barmherzig, dass es sich für unsere Übertretung als Sühne anbietet und uns dadurch vor der Strafe für die Sünde rettet. Unmittelbar fühlte ich, wie liebreich ein solches Wesen sein müsste, und stellte mir vor, dass ich mich in seine Arme werfen und seiner Gnade vertrauen könnte. Aber es erhob sich die Frage, wie kann bewiesen werden, dass es ein solches Wesen gibt? Ich fand, dass ich außerhalb der Bibel keinen Beweis für das Vorhandensein eines solchen Heilands oder gar eines zukünftigen Daseins entdecken konnte. Ich sah, dass die Bibel gerade von einem solchen Heiland berichtete, wie ich nötig hatte, und ich wunderte mich, wie ein nicht inspiriertes Buch Gegensätze entwickeln konnte, die den Bedürfnissen einer gefallenen Welt so vollkommen angepriesen waren. Ich sah mich gezwungen zuzugeben, dass die Heilige Schrift eine Offenbarung Gottes sein müsse. Sie wurde mein Entzücken, und in Jesus fand ich einen Freund. Der Heiland wurde für mich der Auserkorene unter vielen Tausenden, und die Heilige Schrift, die zuvor dunkel und voller Widersprüche schien, erwies sich als meines Fußes Leuchte und als ein Licht auf meinem Wege. Ruhe und Zufriedenheit zogen in mein Gemüt ein. Das geschieht im Grunde jedem, der bekehrt ist.
Ja.
Wenn man die Bibel liest, um Fehler darin zu finden, dann wird man Fehler finden. Wenn man die Schrift liest, um einen Erlöser zu finden, wird man einen Erlöser finden.
Und dann werden die Fehler verschwinden.
Sie werden verschwinden. Und die Widersprüche, die angeblichen Widersprüche, auch. Die Bibel ist so brillant geschrieben. Es gibt kein zweites Buch wie sie.
Man kann sie mit nichts anderem vergleichen.
Nein, nichts ist wie sie.
Es ist so, wie er sagte. Er suchte außerhalb der Bibel nach einem Erlöser.
Ja, und wenn man kein so scharfsinniger Denker ist, sondern einfach seine Bibel liest, kann man darin alles finden, was man braucht. In einfachen Geschichten und einfachen Gleichnissen. Wenn man herausgefordert werden will, dann wird man über sein Vermögen gefordert werden.
Das stimmt.
Und zwar jeder. Der Bibel widmete ich nun mein Hauptstudium und ich kann wahrlich sagen, dass ich sie mit großer Freude durchforschte. Ich fand, dass mir nie die Hälfte gesagt worden war.
Ich denke, das ist
noch untertrieben. Es wunderte mich, dass ich ihre Zierde und Herrlichkeit nicht eher gesehen hatte. Und ich war erstaunt darüber, wie ich sie je hätte verwerfen können. Mir wurde alles offenbart, was mein Herz sich wünschen konnte. Ich fand ein Heilmittel für jeden Schaden meiner Seele. Ich verlor den Gefallen an anderem Lesestoff und ließ es mir angelegen sein, Weisheit von Gott zu erlangen. Das ist Bekehrung.
Richtig.
Wie im Römerbrief steht, und wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Jeder dieser großen Reformatoren fand für sein Problem diese Lösung. 2. Timotheus 1,9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das ist die Lösung, das Evangelium der Gnade. Und Jakobus sagt uns, dass es mit dem Sündenbekenntnis beginnt. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Weißt du, Martin, dass dieser Vers in meinem Leben eine ziemlich wichtige Rolle spielte? Und zwar eine einfache Stelle daraus, wo es heißt, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Wenn man die Geschichte im Alten Testament liest, heißt es dort 3 Jahre. Es heißt dort nicht 3 Jahre und 6 Monate. Und wenn man die Prophetie liest und die prophetischen Parallelen dazu nimmt, sieht man, dass die prophetische Zeitspanne, in der kein geistlicher Regen fallen sollte, 3,5 Jahre ausmachte. Und es irrte mich, warum das Alte Testament nicht diesem Antitypus entsprach. Warum stand dort nur 3 Jahre? Und dann fand ich Jakobus, dass es explizit 3 Jahre und 6 Monate hieß, was im Alten Testament so nicht gesagt wird. Und boom! Entsprach der Typus dem Antitypus. Und ich erkannte, dass dieses Buch göttlich inspiriert ist durch eine so einfache Sache wie diese hier. Das hat mir die Schuhe ausgezogen. Bunyan schreibt weiter. Oh, diese Worte. Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehrung führt, der wird die Seele vom Tod erretten. Er zitiert Jakobus. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Ein Zitat aus Sprüche. Dann liest er weiter in Daniel und aus Thessalonicher. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Dieses Feuer muss
sich ausbreiten.
Ja, verbreiten. Du sollst nicht still sein können. Nachdem du diese Weisheit entdeckt hast und du zu deiner Familie gekommen bist, bist du ganz still geblieben und hast kein Wort gesprochen, oder?
Nein, ich habe sehr wohl gesprochen.
Und jeder nahm es mit Freuden an, oder nicht?
Auf das Feuer ergossen sich einige Eimer Wasser.
Okay.
All right.
Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Wenn man also Seelen für Jesus Christus gewinnt, indem man sie zu diesem lebendigen Wasser führt, ist das der größte Lohn, den man haben kann. Aber es wird nicht einfach sein. Weiter in Thessalonicher: Diese Worte und viele ähnlicher Natur waren mir seitdem eine große Erquickung. Gelegentlich ist da einer, der die Wahrheit annimmt. Und du atmest auf. Römer sagt: Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen, und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Ich weiß nicht, ob es dir in deinem Leben auch so gegangen ist, dass nämlich diejenigen, von denen du denkst, oh, die werden es verstehen, es selten verstehen? Und diejenigen, von denen du meinst, dass sie es nie verstehen, es oft verstehen? Ist das nicht eigenartig?
Deshalb sollen wir auch über keinen Charakter richten.
Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Nun, das ist seine Schlussfolgerung. Und hier muss ich sagen, dass das auch meine Erfahrung war. Er schreibt: In meiner Verkündigung empfand ich wirklich Schmerz und habe mich sozusagen abgemüht, für Gott Kinder hervorzubringen. Ich konnte nicht zufriedengestellt werden, bis sich in meiner Arbeit doch Früchte zeigten. Wenn ich ohne Früchte gewesen wäre, hätte es keine Rolle gespielt, wer mich empfohlen hätte. Aber wenn ich Früchte hatte, war es mir egal, wer mich verdammt. Ist das nicht interessant?
Ja.
Die Bibel sagt uns, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn nun deine Arbeit Früchte trägt, warum sollte es dir etwas ausmachen, wenn jemand dich verdammt, nicht wahr? Sie werfen dir alle möglichen Namen an den Kopf, schreiben Artikel, nennen dich ein Verschwörungstheoretiker. Was macht es schon, was sie schreiben? Solange es dabei Seelen gibt, die Christus annehmen. Auch er empfand so. Ich dachte darüber nach. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Die Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihm gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Ein Zitat aus dem Psalm. Martin, wir wollen uns bemühen, dem Herrn Pfeile zu bringen. Lass es uns einmal zusammenfassen. Er schreibt: Die Weisheit Gottes ordnet sie zu meinem Besten. Sie lassen mich vor mir selbst grauen. Das ist der erste Punkt. Sie bewahren mich davor, auf mein Herz zu vertrauen. Das ist der zweite Schritt.
Dazu möchte ich sagen, dass das Walt Disney genau widerspricht. Dort wird dir erzählt, deinem Herzen zu folgen.
Völlig richtig, genau das Gegenteil. Sie überzeugen mich, dass alle innewohnenden Gerechtigkeit ungenügend ist. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit. Sie zeigen mir, wie notwendig es ist, zu Jesus zu fliehen. Sie drängen mich, zu Gott zu beten. Sie zeigen mir die Notwendigkeit, wachsam und nüchtern zu sein. Sie veranlassen mich, durch Jesus Christus zu Gott zu beten, mir zu helfen und mich durch diese Welt hindurchzubringen. Das ist die Zusammenfassung der Gnade. Das ist fast wie ein Gleichnis zur Leiter von Petrus.
Ja, die wir gelesen hatten.
Genau, das ist der Fortschritt. Lass dich zuerst vor dir selbst grauen. Sieh dich selbst, wie Gott dich sieht. Und bekomme den Schreck deines Lebens. Dann misstraue weiterhin dir selbst, vertraue lieber ihm. Wenn wir diese Entwicklungsstufen weitergehen,
führen sie zu Agape.
Ja, dann kommt man zu dem Teil mit Agape. Römer 4, Vers 16. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wir sind also durch Gnade gerettet. Und zwar aus Glauben und nicht aus uns selbst heraus, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Martin, das schließt unseren Teil zum Thema Gnade ab.
Und wir erkennen, dass alle, die die Gnade gefunden haben, auf ähnlichen Ebenen ähnliche Kämpfe hatten. Wenn wir es ergreifen und annehmen wollen, dann können wir Frieden finden. Lass uns mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir haben wirklich ein Evangelium der Gnade. Und wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, dass du auf einem Holz erhöht wurdest, gleichsam wie eine feurige Schlange, wenn wir nicht verstehen, was das bedeutet, dann werden wir nicht verstehen, was die Wiedergeburt ist. Das war die Botschaft an Nikodemus, und das ist die Botschaft für jede suchende Seele. Hilf uns, sie anzunehmen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.